ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Vorarlberger Kinderdorf. Ich glaubte schon kaum mehr daran, dass ich diesen Satz wieder sagen kann. Wir haben alle ganz besondere Zeiten hinter uns, jede und jeder, die hier sitzen. Unsere Kinder, die zu Hause und auch die bei uns im Kinderdorf. Und ich habe so eine persönliche Liste, welche Dinge mir sehr gefehlt haben. Und das heute ist definitiv ein Punkt auf dieser Liste. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo Josef, ich freue mich sehr, dass du auch zu uns kommst. Such dir ein Plätzchen. Sie sehen schon, wir haben ganz viele Leute, die immer wieder zu uns kommen. Und ich habe heute schon einige bekannte Gesichter gesehen. Ganz viele neue Gesichter auch. Das freut mich auch besonders. Ich möchte unseren ganz treuen Kooperationspartnerinnen danken, die so toll so viele Jahre an der Seite der wertvollen Kinder stehen. Das ist einerseits heute besonders der Landeselternverband, dann das Land Vorarlberg, die uns unterstützen, auch das ORF und das Medienhaus, das Hotel Weiße Kreuz und auch, den dürfen wir nicht vergessen, den Eurospar da drüben, da dürfen Sie nämlich immer parken, wenn die wertvollen Kinder stattfinden. Stellen Sie vielleicht das Auto nicht in die Tiefgarage und wenn Sie es getan haben, holen Sie es noch raus. Sonst ist die Schranke zu, aber die andere Schranke bei den oberen Parkplätzen, die öffnet sich, wenn Sie hinfahren. Da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Also sollte jemand unten geparkt haben, ändern Sie es noch. Ich möchte mich ganz, ganz besonders bei der Firma Ton und Bild bedanken. Speziell bei Max, der dafür sorgt, dass heute erstens Sie mich hören, Sie den Frank hören und alle, die heute nicht hier sind, auch den Vortrag nachhören können. Auf unserer brandneuen Homepage, schauen Sie sich mal um, können Sie in ein paar Tagen gerne den Vortrag nachhören und auch gern den Leuten, denen wir schon seit Tagen absagen müssen, auch für die nächsten beiden Vorträge, muss ich leider sagen, sind wir schon ausgebucht. Aber die werden aufgezeichnet, Sie können sie nachhören. Nicht traurig sein. Wir haben das Motto der neuen Reihe, nämlich, wenn nichts mehr so ist, wie es war, genannt. Und ich glaube, das ist ganz treffend für viele Dinge, die einfach nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und heute möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, zu Chancengerechtigkeit. Und wir möchten auch unsere Verantwortung, die wir als Kinderdorf ganz stark sehen, unsere Verantwortung dafür mittragen, dass Kinder ein bisschen besser aufwachsen können. Wir widmen den Abend der gewaltfreien Kommunikation. Das wird Frank ganz professionell machen. Frank Gaschler ist heute aus Deutschland angereist. Und ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, das möchte ich dir überlassen. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, was dich hierher gebracht hat und was dich auf den Weg zur gewaltfreien Kommunikation gebracht hat. Vielen Dank, dass du da bist.
Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich bin total überwältigt, so viele Menschen in einem Raum zu sehen. Ich kenne viele Menschen so aus dem letzten Jahr, die konnte ich dann immer einzeln muten und in irgendwelche Breakout-Sessions schicken. Die bleiben alle hier und das finde ich ganz spannend. Menschen, wow. Ja, ich komme aus München, aus der Nähe von München. Ich komme zur gewaltfreien Kommunikation, weil meine Frau mich vor 2003, 2004 genötigt hat, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mich stark gewehrt eine Zeit lang, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist wieder so eine Art von Kommunikation, wo es darum geht, wer kann besser kommunizieren. Sie müssen wissen, ich bin von meiner Grundausbildung her Sozialpädagoge, meine Frau ist Psychologin. Wir haben, wenn wir so Konflikte hatten, am Anfang uns halt gestritten über die Konfliktthemen, halt, die man so hat. Und nach einer Zeit, wenn uns da nichts mehr eingefallen ist, haben wir uns über die Grammatik gestritten. Also wer kommuniziert falscher als der andere? Und das war eigentlich so das Thema. Und nach einer Zeit haben wir dann festgestellt, ja, das kann man ja so machen. Und als sie dann mit gewaltfreier Kommunikation kam, hatte ich erst gedacht, jetzt hat sie wieder was Neues gefunden, mit dem sie mir irgendwie erklären kann, wer es besser kann, wer irgendwie genauer auf die Sprache achten soll und so weiter. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, worum es geht. Ich habe ja am Anfang sogar verboten, so mit mir zu sprechen, weil ich einfach dachte, das ist spooky. Sie hat es dann zum Glück mit unseren Kindern gemacht. Das sind unsere Kinder, die Elia und die Marie. Sie sehen es von der hinten vielleicht nicht so gut. Die Elia studiert jetzt in Hamburg Musical, die Marie in Freising Landschaftsarchitektur. Das Bild ist schon ein bisschen älter. Und ja, und so begleitet uns das Thema schon ziemlich lange. Sie hat eben gewaltfreie Kommunikation dann mit den Kindern gemacht. Und es war ganz spannend, weil ich so gemerkt habe, meine Kommunikation ist deutlich effektiver damals. Also viel effektiver, wenn es darum geht, wie kriege ich meine Kinder dazu, das Zimmer aufzuräumen, Zähne zu putzen, irgendwas zu machen, was ich will. Dann haben die das bei mir gemacht. Das Problem war nur, dass sie mich danach nicht mehr mochten. Dann sind sie zur Mama gerannt und wollten sich von ihr ins Bett bringen lassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, das Hauptziel, Kinder zu haben, besteht für mich nicht mehr, damals vielleicht schon, aber nicht mehr so sehr darin, dass sie irgendwie gute Zimmeraufräumer sind. Sondern da waren andere Themen da und dann habe ich gemerkt, naja, vielleicht ist es interessant, mich damit zu beschäftigen. Wir haben uns dann damit beschäftigt, haben eben gewaltfreie Kommunikation gelernt, gelehrt, in Elternkursen vor allem. Das war immer ganz praktisch. Wir haben Elternkurse gegeben. Dann wussten wir schon, als die Kinder noch in der Grundschule waren, dass die auch mal in eine Pubertät kommen werden und was uns da so erwartet. Wir hatten dann schon so viele Rollenspiele über Pubertät gemacht, dass die Pubertät selber noch total entspannt war. Und so sind wir weitergekommen. Mittlerweile sind wir beide zertifizierte Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Wir haben ein Buch geschrieben, das liegt auch da hinten. Das heißt, ich will verstehen, was du wirklich brauchst. Wo es um das Thema geht, gewaltfreie Kommunikation in Kindergärten, in Kindertagesstätten, in Schulen zu bringen und zu schauen, wie kann ich dieses Modell der gewaltfreien Kommunikation eigentlich übertragen auf das Leben mit Kindern, wobei es nicht darum geht, Kindern etwas beizubringen, sondern es geht darum, was leben wir den Kindern eigentlich vor. Und deswegen fängt es bei uns dann wieder an, bei den Erwachsenen. Wie reden wir eigentlich, was reden wir eigentlich so den ganzen Tag? Und darüber möchte ich Ihnen gerne heute Abend ein bisschen was erzählen. Ja, das Buch heißt, ich will verstehen, was du wirklich brauchst. Und ich möchte Sie einfach gerne mal einladen, ganz kurz vielleicht mit Ihrer Nachbarin oder mit Ihrem Nachbarn, sich mal kurz darüber auszutauschen. Gibt es Menschen, wo Sie gern mal verstehen würden, was die da eigentlich so sagen und was die da so machen? Weil Sie denken, ich kapiere es einfach nicht. Tauschen Sie sich vielleicht einfach mal so 2 Minuten aus darüber, was Menschen so machen, wo Sie denken, was? Ja, danke schön. Ich hoffe, dass Sie vielleicht so im Laufe des Abends so die ein oder andere Idee darüber bekommen, warum machen manche Menschen eigentlich, was sie tun oder wieso sagen die eigentlich was. Und vielleicht sogar, das ist natürlich noch die größte Herausforderung, vielleicht finden Sie sogar selber heraus, warum sagen Sie eigentlich manche Dinge, von denen Sie vielleicht längst wüssten, dass Sie nicht so ankommen, wie Sie es gerne wollen. So als Idee für dieses Seminar oder für diesen Vortrag. Ja, ich möchte Ihnen gerne so das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation vorstellen. Ich möchte auch gerne mal Hände sehen, wer von Ihnen kennt denn gewaltfreie Kommunikation schon aus Büchern, Seminaren, Podcasts? Also ganz viele. Spannend. Und was ich auch noch gerne wissen möchte, wer von Ihnen hat denn Kinder so im Baby-, Kleinkindalter? Oder noch früher? Wer hat denn Kinder im Kindergartenalter? Aha. Grundschulalter? In der Pubertät? Nach der Pubertät? Ehemänner zu Hause? Und wer von Ihnen ist als Pädagogin hier, also arbeitet beruflich mit Kindern? Ah, so viele. Wunderbar. Spannend. Sehr schön. Also ich hoffe, dass für Sie alle was dabei ist. Und das Grundprinzip, beginnen möchte ich gerne mit diesem Satz, der hier steht, als Grundidee der gewaltfreien Kommunikation. Ein Satz eben, der von Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation begründet hat, stammt, ist dieser Satz, was auch immer wird, willst du recht haben oder glücklich sein, beides gleichzeitig geht nicht. Und das ist für mich so ein Kernthema in der gewaltfreien Kommunikation oder in der Frage, wie baue ich eigentlich Beziehungen auf zu Menschen, ob das jetzt Kinder sind in meiner Familie oder Kinder, die in meiner Betreuung sind, in meiner Schule, in meiner Einrichtung sind. Das Thema ist immer wieder Beziehung. Und die Frage, um die es dann oft geht in den Konflikten, ist die Frage, will ich Recht haben oder worum geht es mir eigentlich? Also Recht haben bedeutet, wir reden jetzt nicht über Mathematik, wo ich sage, ja, 1 plus 1 ist wahrscheinlich 2, gut, kann man so sagen. Aber es geht eher um die Frage, habe ich Recht, weil du Unrecht hast? Oder bist du schuld und ich bin unschuldig, du bist Täter, ich bin Opfer, du gewinnst, ich verlierst und so weiter und so fort. Kennen Sie diese Art von Gesprächen, auch in der Partnerschaft? Und die Frage ist immer die, führt das dazu, wenn ich mich dann durchsetze, wenn ich zum Beispiel mein Gegenüber überzeuge, mit dir ist was verkehrt, jetzt glaubst du halt endlich mal, führt es dann dazu, dass sie, naja, glücklich sind, ist eine Frage, aber zumindest mal eine entspannte Beziehung miteinander haben. Können Sie einfach ausprobieren, zu Hause vielleicht mit Ihrem Partner, setzen Sie sich einfach mal durch, entscheiden Sie zum Beispiel, wo Sie das Wochenende verbringen, gegen den Willen Ihrer Kinder oder Ihres Partners, setzen Sie sich durch und gucken Sie, wie glücklich Sie dabei sind und wie lange Sie dafür zahlen. Und dann hören Sie sich vielleicht den Vortrag nochmal an und überlegen Sie, was mache ich beim nächsten Mal anders. Und dieses Thema zieht sich halt einfach durch und das kann ich eigentlich immer wieder aufs Neue entscheiden. Also will ich mich durchsetzen mit meiner Idee oder will ich mal schauen, worum geht es dir eigentlich und worum geht es mir eigentlich? Und finden wir eine Lösung, die uns irgendwie zusammenbringt. Und daran braucht manche Arbeit. Marshall Rosenberg hat die gewaltfreie Kommunikation entwickelt aus einem Ansatz, den Sie wahrscheinlich von Carl Rogers kennen, wo es darum geht, auf einer Erwachsenenebene eigentlich, in einem ursprünglich therapeutischen Setting, Menschen zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, im Zuhören, in der non-direktiven Gesprächsführung, im Zuhören mein Gegenüber dazu zu bringen oder zu Klarheit zu entwickeln, wie diese Person ihre eigenen Themen lösen kann. Dafür haben wir in der gewaltfreien Kommunikation die Möglichkeit, empathisch zuzuhören, uns auf den anderen einzulassen und eben diese Person zu begleiten. Dieser Ansatz, der auch sieht, dass die Ressourcen für eine Veränderung bei meinem Gegenüber liegen, die sind da, die kann ich aktivieren durch Zuhören, die muss ich nicht draufdrücken oder ich muss sie nicht irgendwie an bestimmten Schrauben drehen, damit mein Gegenüber tut, was ich halt möchte, sondern die kann ich aktivieren. Das kennen Sie auch aus der Pädagogik von Maria Montessori, die gesagt hat, hilf mir, es selbst zu tun. Und da sind wir dann wieder sehr stark bei Kindern. Also es geht nicht so sehr darum, dass ich kommuniziere, damit du etwas tust. Oder ich höre dir nicht zu, damit du etwas tust, sondern ich höre dir zu, um Wege zu finden, wie ich dich verstehen kann und du mich verstehen kannst. Gewaltfreie Kommunikation als Begriff ist ein bisschen sperrig. Haben Sie es vielleicht auch manchmal gemerkt, das ist so, da ist immer dieser Gewaltbegriff drin und viele sagen, ja, brauche ich doch gar nicht, ich bin doch nicht so gewalttätig. Es ist ein historischer Begriff. Marshall Rosenberg hat die Rassenunruhen mitbekommen und hat gemerkt, dass so die Arbeit von Martin Luther King und Mahatma Gandhi, also diesen Non-Violence, den non-gewaltfreien Widerstand, ihn sehr angesprochen hat und hat dementsprechend dieses Modell gewaltfreie Kommunikation, Nonviolent Communication, genannt. Und ich möchte gerne diesen Begriff der Gewalt, mein Verständnis davon erklären. Gewalt bedeutet in diesem Sinn für mich alles, was einer Beziehung schadet. Das heißt, wir tun unseren Kindern zum Beispiel nicht nur Gewalt an, natürlich Gewalt an, wenn wir sie schlagen, anschreien und so weiter. Das ist eine Form von Gewalt, das können wir ganz gut nachvollziehen, wenn wir es selber erlebt haben als Kinder, was das bedeutet, wenn wir diese Form von Gewalt bekommen. Eine andere Form von Gewalt ist aber natürlich auch, wenn ich Kinder beschäme, wenn ich sie klein mache, wenn ich ihnen erkläre, wie dumm und klein und sonstiges sie sind. Auch das ist eine Form von Gewalt, dass der Beziehung nicht zuträglich ist. Eine andere Form von Gewalt, die viele von Ihnen vielleicht auch erlebt haben, ist, wenn Erwachsene gar nichts mehr tun, wenn sie Kinder ignorieren. Also auch das ist eine Form von Gewalt. Sie müssen sich vorstellen, als Kind bin ich hundertprozentig abhängig von den Erwachsenen. Und wenn ich von denen für kurz oder längere Zeit wie Luft behandelt werde, ist das für ein Kind existenziell bedrohlich. Also auch das eine Form von Gewalt, obwohl wir ja gar nichts gemacht haben. Eine weitere Form von Gewalt, die hier auch interessant ist, ist nicht nur das, was wir vielleicht Kindern tun, sondern vielleicht auch das, was wir uns selber antun. Wenn ich als Eltern, als Vater oder als Mutter permanent über meine eigenen Grenzen gehe, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse außer Acht lasse, wenn ich mich quasi immer nur für meine Kinder aufopfer, auch dann entsteht in diesem System Familie oder in diesem System Kindergarten, Schule und so weiter, entsteht so ein Ungleichgewicht und es kommt dieses Schuldthema auf. Und plötzlich fühlt sich dann das Kind schuldig, weil es der Mama schlecht geht, woraufhin sich die Mama natürlich schuldig fühlt, weil das Kind sich schuldig fühlt, weil es der Mama schlecht geht und das Kind fühlt sich schuldig, weil die Mama sich schuldig fühlt, weil das Kind sich schuldig fühlt und so weiter und so fort. Und sie haben diese wunderbare Spirale an Schuld plötzlich drin, wo es eben nur noch darum geht zu schauen, Hauptsache den anderen geht's gut. Vielleicht kennen die einen oder anderen von Ihnen so ein System aus der eigenen Familie, wo immer irgendwie geschaut worden ist, dass es den anderen gut geht, mit dem Ergebnis, dass es meistens dann gar keinem gut geht. Das Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist viel eher zu schauen, wie schaffe ich es, Beziehungen aufzubauen. Gewalt dadurch zu verändern, dass ich tatsächlich in ein Bewusstsein komme, worum geht es dir eigentlich, worum geht es mir, worum geht es unserem System und wie schaffen wir es, langfristig, dauerhaft eine Beziehung aufzubauen, die vieles trägt. Das ist das große Thema. Also es ist keine punktuelle Geschichte, sondern tatsächlich ein langfristiges Aufbauen eines Miteinanders. Der Begriff der Kommunikation, den möchte ich auch erklären. Kommunikation bedeutet in erster Linie ganz stark Sprache. Sprache hat Bedeutung. Es macht einen Unterschied, was ich sage und wie ich es sage. Die Worte, die ich nutze, haben Wirkung auf mein Gegenüber und es ist interessant, da mal genau hinzuschauen, wann sage ich bestimmte Worte, was ist eigentlich die Message dahinter und wie kann ich die Worte, die mein Gegenüber, mein Kind oder Erwachsene sagen, wie kann ich die auch so dekodieren, dass ich mal die wirklich dahinterliegende Botschaft finde und nicht sofort vielleicht auf das reagiere, was bei mir so ankommt als Worten. An dieser Sprache kann ich sehr stark arbeiten, an der kann ich feilen. Gerade als Pädagogen macht es für mich sehr viel Sinn, dass dieses Handwerkszeug, es ist eigentlich so aus meiner Sicht als Sozialpädagoge, habe ich festgestellt, das tatsächlich fast einzige wirklich vorhandene Werkzeug, das ich zur Verfügung habe, ist Kommunikation. Und da lohnt es sich daran zu arbeiten, was ich eigentlich sage und wie ich es sage. Und dieses Wie, diese nonverbale Sprache, die hat natürlich einen ganz starken Einfluss auf Kinder. Manchmal viel stärker als die verbale Sprache. Sie kennen vielleicht diesen Klassiker, wenn ich irgendeinen Papa am Spielplatz sehe, der dann irgendwie zu seinem Kind sagt, jetzt komm aber von der Schaukel runter, sonst wird Papa ganz, 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 ganz böse. Was glauben Sie, kommt beim Kind an? Das Lachen. Und das Kind wird weiter schaukeln. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Kind mich versteht, egal in welchem Alter grundsätzlich, wenn ich möchte, dass ein Kind nicht versteht, macht es Sinn, dass ich meine Sprache mit dem, was ich sonst ausdrücke, also mit meiner nonverbalen Sprache, mit meiner Stimmlage, mit meiner Haltung, mit meiner Gestik, mit meiner Mimik in Einklang bringe, also kongruent werde. Und aus dieser Kongruenz heraus erleben Kinder Klarheit und folgen dem auch gerne. Haben Sie vielleicht auch oft schon erlebt, wenn Sie mit Kindern sind und Sie sehen eine faktische Gefahr, und sie sagen mit einem kurzen Wort, was weiß ich, stopp, komm her oder irgendetwas, reagieren Kinder meistens sehr eindeutig darauf. Wenn sie irgendwie heiße Luft produzieren, macht das Kind irgendetwas. Und da hinzukommen in eine kongruente Sprache, das ist dann der Punkt, wo es um mich selber geht, herauszufinden, was sage ich eigentlich, wie sage ich das und auch mal manchmal zu erkennen, ist das, was ich gerade sage, will ich das eigentlich? Vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, dass Sie irgendwie zum 80. Geburtstag von der Oma fahren mussten und überhaupt nicht wollten und Ihren Kindern aber erklärt haben, kommt, zieht euch an, wir wollen hin. Und die dann irgendwas komplett anderes gemacht haben. Das ist nämlich spannend, dass Kinder manchmal so das, was sie eigentlich wirklich wollen, viel eher erkennen als das, was sie eigentlich sagen. Und da hilft es dann manchmal, in eine Klarheit zu kommen. Ja, gewaltfreie Kommunikation ist im ersten Moment mal Ausdruck einer Haltung, wie wir miteinander umgehen wollen. Also es ist gar nicht so sehr eine Methode, eine Sprache, sondern erstmal eine Haltung. Und die Haltung lässt sich auch relativ leicht beschreiben. Die heißt, ich will andere Menschen so behandeln, wie ich selbst gern behandelt werden möchte. das stammt jetzt wiederum nicht von Marshall Rosenberg, das ist ein bisschen älter, aber ist eigentlich ein ganz einfaches Grundkonzept. Das heißt, wenn ich andere Menschen so behandle, wie ich selbst gerne hätte, wenn ich möchte, dass meine Kinder wertschätzend miteinander umgehen, macht es Sinn, sie wertschätzend zu behandeln. Wenn ich möchte, dass Kinder sich gegenseitig respektieren und mich respektieren, macht es Sinn, Kinder zu respektieren. Wenn ich möchte, dass die in einer bestimmten Weise miteinander umgehen, macht es Sinn, ihnen genau das vorzuleben. Und da ist es dann manchmal so ein bisschen schwierig, gerade dieses Vorleben, eins von den Dingen, die wir ja gerne wollen, dass Kinder lernen und Kinder können, ist Konflikte. Also Konfliktkompetenzen zu haben. So toll mit Konflikten umgehen und sich dann irgendwie so auf eine ganz tolle Weise miteinander irgendwie das klären. Ich würde gerne mal von Ihnen sehen, wer hat denn von Ihnen so aus der eigenen Kindheit, von der Herkunftsfamilie gelernt, wie man so richtig mit Konflikten umgeht? Also ich meine jetzt nicht irgendwie weglaufen, Türen knallen, warten bis Gras drüber wächst, rumschreien oder sonstiges, sondern so konstruktive Konfliktklärung. Wer hat das gelernt? Ja, es sind nicht so wahnsinnig viele. Ich wäre auch nicht dabei. Und das Lustige ist doch, wir haben es alle nicht wirklich gelernt. Wir haben alle so unsere Konfliktvermeidungsverfahren und Todharmonisierungsverfahren gelernt. Und dann gehen wir aber zu den Kindern hin und sagen, ihr vertragt euch doch wieder. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, vertragt euch wieder. Wenn Sie es mal ausprobieren, also wir gehen dann zu den Kindern und sagen, spielt halt wieder mit oder redet halt, fragt halt, ob du mitspielen darfst, der wird dich schon lassen. Können Sie ausprobieren, machen Sie mal einen Nachbarschaftskonflikt, wenn Sie einen haben, gehen Sie einfach mal hin und sagen, darf ich wieder mitgrillen zum Beispiel? Nö, das ist ja was ganz anderes. Und da ist es ganz spannend, so das mal anzuschauen, was leben wir da eigentlich so vor. Und das ist dann der Moment, wo es interessant ist, mit Kindern das gemeinsam zu lernen. Kinder sind für mich da viel ganz spannend, weil die einfach, die tragen nicht so viele Rucksäcke mit. Die denken auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Die sehen nicht über fünf Ecken und lesen dann auch, ja, ich weiß schon, du hast das gesagt, aber du hast dann so geguckt, wie wenn du denken würdest, dass du eigentlich sagen wolltest, dass ich gemeint habe und deswegen und so weiter. Und da ist es bei Kindern meistens noch ein bisschen einfacher. Genau, gewaltfreie Kommunikation ist eine Haltung und diese Haltung, die bedeutet, wir brauchen nicht zwangsläufig eine Sprache dafür. Wenn Sie sich mal erinnern, wenn Sie an Kinder denken im Babyalter, im Säuglingsalter, wenn die geschrien haben, was haben Sie da gehört eigentlich? Was schreien solche Babys? Wie bitte? Ja, sie haben Hunger. Also sie haben Bedürfnis nach Nahrung und dann schreien die. Was noch? Wir haben nasse Windeln, das heißt, die fühlen sich nicht wohl, haben irgendwas für ihr Wohlbefinden und dann schreien sie. Oder sie brauchen vielleicht Nähe, Zuwendung, sind müde und dann schreien die. Und das Interessante ist, wenn wir die Babys schreien hören, wenn man mal so guckt, wie sich Mamas und Papas dann zu dem Kind hingehen, also wenn es jetzt nicht nachts um vier ist, sondern zu normalsterblichen Zeiten, dann gehen die meistens mit so einem Lächeln hin, so dui, 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 und freuen sich und wickeln dann ganz fröhlich oder stillen oder machen irgendwie sowas. Und da ist dann Beziehung da. Bei Kindern machen wir das. Und jetzt werden die Kinder aber älter, die werden dann so 3 Jahre alt zum Beispiel. Und dann haben wir Ideen von Trotzphasen. Wer von Ihnen hört dann eigentlich noch bei schreienden Kindern diese Bedürfnisse? Oder wer fängt an, irgendwie schon rein zu interpretieren, der will mich provozieren, der bockt hier nur rum, der will mich irgendwie nerven? Kinder werden älter, kommen in die Grundschule schreien. Hören wir noch diese Bedürfnisse oder was hören wir? Kinder in der Pubertät, wenn die schreien. Wer ist noch bereit, dem Schreien zuzuhören, anstatt irgendwie zu denken, ja, der muss jetzt aber mal was anders machen? Ihre Partner, Ihre Partnerin, wenn die schreit, was hören Sie? Und das Ziel hier ist immer wieder in dieser Haltung zu sein und dieses Schreien, wie auch immer geartet, die Worte, die da kommen, tatsächlich als Ausdruck zu hören, da ist ein Mensch, der was braucht. Und dadurch, dass die Menschen halt einfach älter werden, wollen wir dann, ist es hilfreich, wenn wir miteinander reden und dafür haben wir dann eben 4 Elemente der gewaltfreien Kommunikation, Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten, um eben in meinem Ausdruck klarer zu werden, was will ich eigentlich, damit Kinder auch lernen können, so zu kommunizieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihnen zuhören und auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlussendlich das bekommen, was sie eigentlich brauchen, einfach steigt. Und das ist ein Lernprozess. Ich hatte mal einen interessanten Vortrag an einer Uni rund um die Frage, warum sollen Kinder eigentlich reden lernen oder sprechen lernen? Das gibt auf Google, habe ich damals mal geschaut, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Millionen Einträge, warum Kinder Mathe lernen sollen. Aber es gab keinen einzigen, warum Kinder eigentlich sprechen lernen sollen. Wahrscheinlich, weil es so logisch ist. Aber ich habe das dann trotzdem mal gefragt und es gab so ganz viele Ideen. Und für mich der logischste Grund, warum Kinder sprechen lernen sollen, ist, damit sie verstanden werden. Wenn ich mir überlege, was die manchmal für eine Sprache lernen, dient es in keinster Weise dazu, verstanden zu werden, sondern genau zum Gegenteil. Also braucht es tatsächlich da Unterstützung, zu lernen, wie kann ich so sprechen, dass ich eigentlich verstanden werde, dass mein Gegenüber mich überhaupt verstehen will, anstatt wegzulaufen. Das erste Element der gewaltfreien Kommunikation, das sehr hilfreich ist, wenn es um die Frage geht, ich will verstanden werden, ist, dass wenn wir miteinander reden, dass es dann hilfreich ist, dass wir vielleicht sogar über das Gleiche reden. Wenn man so über verschiedene Dinge redet, dann redet man halt leicht aneinander vorbei. Und da unterscheiden wir eben zwischen Beobachtungen und Bewertungen. Stellen Sie sich mal vor, ich gehe in das Zimmer von meiner Tochter und ich sage, hier schaut es aus wie Sau. Sagt man sowas in Österreich auch? Schon, gut. Würden Sie sagen, hier schaut es aus wie Sau, ist eine Beobachtung oder eine Bewertung? Wer ist der Meinung, das ist eine Bewertung? Wer ist der Meinung, das ist eine Beobachtung? Ha! Ja, das Interessante ist, wenn Sie zu Kind sagen, hier schaut es aus wie Sau, dann ist es ganz interessant, wenn Sie mal gerade bei kleineren Kindern, wenn Sie mal gucken, wo die Kinder dann hinschauen, die schauen meistens in die Luft. Irgendwo so da oben hin, weil die nämlich vor sich so Säue sehen, so Schweinestellchen, finden es ganz lustig, groß aus Schweinchen. Es gibt so einen anderen Ausdruck, der heißt, hier schaut es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und alle Kinder machen sofort so. Die folgen einfach dem, was die da erzählen. Die geben halt dem halt ein Bild und dann gibt es halt Schweinchen und Sofa und sonstiges. Das Dumme ist nur, dass die Kinder gar nicht wissen, wovon sie eigentlich reden. Also was sehen Sie denn? Was ist denn eine Beobachtung, wenn Sie der Meinung sind, hier schaut es aus wie Sau? Ja, genau. Das heißt, wir sehen bestimmte Sachen. Und das Interessante allein schon da, wenn Sie das mal mit Ihren Kindern ausprobieren. Wenn Sie in das Zimmer reingehen und sagen, schau mal, hier liegen Socken auf dem Boden, da sind die Bücher und da ist das Essen von letzter Woche noch in der Ecke, dann wird das Kind allein schon da mit dem Blick folgen. Der guckt schon mal dahin, worüber Sie reden. Der räumt jetzt zwar noch nicht auf, aber immerhin weiß er schon mal, worüber Sie reden. Und dementsprechend ist dann eine große Chance, dass weitere Schritte folgen können. Anders als bei der Sau, dann gibt es halt Schweinchen. Und so haben wir ganz viele Sätze, die wir vielleicht bei Kindern immer wieder sagen, die haben ihn gemobbt, das Kind ist faul, der hat eine leichte ADHS, der hat angefangen, du hörst mir nie zu, das hast du absichtlich gemacht, ihr seid unpünktlich, die ist süß. Oh. Das sind alles Bewertungen. Und interessant ist aber tatsächlich mal zu schauen, was steckt denn eigentlich für eine Beobachtung dahinter, damit Kinder und vielleicht wir auch selber, mal eine Idee haben, wie wir was ändern können. Also was gemacht werden kann. Haben Sie zum Beispiel schon mal einen faulen Schüler gesehen? Also es gibt Schüler, die tun etwas, das wir als faul bewerten. Faulen tun sie zum Glück nicht. Das ist ein Dekubitus, den haben die meisten Kinder zum Glück nicht. Das heißt, sie sind nicht faul. Aber die Frage ist, was macht sie denn für uns faul? Das Nichtstun zum Beispiel. Tatsächlich ist es so, ein Kind, das nichts tut, ist tot. Das ist nicht faul, weil irgendwas wird er schon tun. Also er wird atmen vielleicht, er wird schlafen, er wird irgendwas, was ihm Spaß macht. Und es ist interessant, mal hinzuschauen, was macht er eigentlich? Weil ich hatte mal eine Lehrerkollegin, ich habe an einem Gymnasium gearbeitet als sozialpädagogischer Berater. Eine Lehrerkollegin hat mir erzählt, wir haben über Schüler geredet, die faul sind, und dann haben wir hingeschaut, was macht der eigentlich, und haben festgestellt, naja, der macht eigentlich schon ganz alles Mögliche, nur halt nicht das, was die Lehrerin möchte. Und dann hat sie gesagt, naja, gut, okay, dann ist der halt nicht faul, aber mein Sohn, der ist faul, stinkfaul, ganz klar. Bei dem ist es anders. Und dann haben wir überlegt, na, was macht denn der so? Ja, nix. Ja, nix kann er nicht, weil sonst lebt er noch. Ja, also was macht er? Naja, also der nach der Schule legt er sich immer aufs Bett. Aha. Und was macht er da? Ah ja, da liest er. Okay. Und sonst? Ja, spielt er Gitarre. Ah, spielt Gitarre. Ja, der spielt Gitarre im Jugendzentrum auch. Da hat er so eine Jugendgruppe und da gibt er auch Unterricht und so. Und ja. Und dann habe ich gesagt, was hat er denn für Noten? Ja, super Noten. Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt, fassen wir mal zusammen. Dein Sohn, der super Noten hat, gibt im Jugendzentrum Gitarrenunterricht und leitet eine Jugendgruppe. Würden Sie den als stinkfaul bezeichnen? Sie schon. Einfach aus Ihrer persönlichen Betroffenheit heraus, nicht weil das Kind etwas macht. Und das Kind dann dadurch zu motivieren, ihn anzutreiben, mehr zu lernen, macht wenig Sinn. Es war interessant, da mal zu schauen, wie kann man dieses Kind anders unterstützen, als immer wieder mit dem gleichen Ansporn. Wir haben also diese Beobachtung und Bewertung als Einstieg in ein Gespräch, und das ist immer mal ganz interessant, mal hinzuschauen, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist das, was mein Gegenüber eigentlich gesagt hat, was den Konflikt ausgelöst hat? Ist es ein bestimmter Satz? Ist es eine bestimmte Körperhaltung? Ist es eine bestimmte Tonlage? Was ist es eigentlich? Und vielleicht dann auch versuchen, das selber erstmal ins Bewusstsein zu rufen und dann vielleicht auch mal dem Kind zu erklären, weil das Kind vielleicht eine komplett andere Sichtweise hat. Schon allein, weil er vielleicht auf der Höhe das Ganze sich anguckt und dort auch was ganz anderes sieht. Wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dass wir ungefähr eine Idee haben, worüber wir eigentlich reden, dann kommt das Nächste, dass wir uns überlegen können, was hat dieser Auslöser eigentlich für eine Wirkung auf uns? Und das ist das, was wir mit Gefühlen bezeichnen. Also das heißt, irgendjemand macht etwas und es löst bei mir irgendein Gefühl aus. Diese Gefühle, die wir dann eben haben, sind ganz spannend, weil das eigentlich so gerade für kleinere Kinder der Hauptkanal ist, auf dem uns Kinder verstehen können. Das können die schon sehr früh, das können die schon im Mutterbauch, haben die schon Kontakt zu unseren Gefühlen, können sie natürlich nicht benennen. Aber sie haben schon eine Idee, aha, das ist irgendwie ein Unwohlsein oder ein Wohlbefinden. Und so gibt es auch 6 Grundemotionen, die Kinder sehr gut verstehen und auch mimisch sehr gut zeigen und auch wahrnehmen können. Haben Sie schon mal einen, ja, sagen wir mal, 4-5-Jährigen gesehen, der wütend ist? Ja? Gut. Also wenn nicht, da drüben ist ein Supermarkt, stellen Sie sich dann, da gibt es, glaube ich, Überraschungseier oder so, warten Sie, Sie müssen das Kind nicht kennen, aber egal, vollkommen egal, Sie warten einfach, bis irgendeine Mama sagt, heute kein Überraschungsei, und schon sehen Sie, wie das ausschaut. Und wie zeigt denn so ein 4-5-Jähriger Wut? Ja, da körperlich, genau, da kommen Fäuste, da hört man was, das hört man auch 5 Reihen weiter hinten. Das ist eine ziemlich eindeutige Kommunikation. Ich zeige Ihnen mal, wie Erwachsene, also zumindest ich, ihre Wut ausdrücken. Erwachsener wütend. Würden Sie es erkennen? Wahrscheinlich als Erwachsene schon. Als Erwachsene würden Sie sagen, der geben wir mal so einen Bogen. Oder heute mal nicht ansprechen oder irgendetwas, weil das sind einfach Signale, die kennen Sie, denen geht man besser aus dem Weg. Wenn Sie sich aber vorstellen, Sie wären ein Kind, der vielleicht einfach seine eigenen Muster hauptsächlich kennt, und versuchen Sie mal so als 4-5-Jähriger mich nochmal anzuschauen und mal zu gucken, was würden Sie denn da in mich reinlesen? Langweile, ja. Wie bitte? Ich bin neugierig. Was war das? Atemprobleme. Ja. Ja. Also auf jeden Fall schnaufe ich wahnsinnig tief. Wenn ich nicht gerade Corona habe, dann wahrscheinlich deswegen. Also 4-Jährige, die tief schnaufen, sind meistens tiefenentspannt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, das, was ich signalisiere nach außen, also ich bin entspannt, ich signalisiere das, ich bin ruhig, ich spiele mit meinen Fingern, ich gucke in der Gegend rum, ich lächle dabei sogar noch, wackel mit dem Kopf, nick dabei, das sind alles Signale, die Kinder eher wahrnehmen als Zustimmung. Das heißt, die machen weiter. Vor allem die Kinder, die machen weiter als immer wiederkehrendes Signal. Die gucken auch immer wieder, was der Erwachsene macht, und der steht nur noch da und nickt und hält sich die Arme. Das scheint immer noch ruhig zu sein. Und jetzt habe ich halt die Situation, jetzt bin ich vor einer Klasse, vor einer Gruppe wie hier. Die Kinder hüpfen über Tisch und Bank und machen irgendwas. Ich stehe so da und irgendwann fällt ein Stift runter. Und das ist der Moment, wo ich explodiere. Was lernen die Kinder daraus? Sie dürfen alles tun, bloß keinen Stift runterfallen lassen. Und es ist interessant, wenn sie die Kinder, wenn die nach Hause kommen und sie fragen, und wie war es in der Schule? Ja, ganz schön, aber der Lehrer hat rumgeschrien. Warum? Ja, weil ein Stift runtergefallen ist. Das ist das Lernen der Kinder, weil die den Zwischenschritt zwischen ich bei mir bohrt sich was auf, brodel, und ich halte es zurück, brodel, ich halte es zurück, brodel, den kriegen die nicht mit. Und wenn ich die Idee habe, ich dürfe meine Gefühle nicht zeigen, weil die Kinder sonst irgendwie Angst bekommen oder etwas, dann macht es Sinn, sie ihnen nicht immer nur dann zu zeigen, wenn ich schon am Explodieren bin, sondern möglichst dann zu zeigen, wenn ich merke, hier fängt was an zu wachsen. Und frühzeitig mit den Kindern eben das zu klären und ihnen zu erklären, was bei mir gerade los ist. Dafür braucht es allerdings auch ein gewisses Bewusstsein und es ist gar nicht so leicht herauszufinden, wann ich eigentlich wütend werde, wann es mir zu viel ist. Und das ist auch ein Lernen, das dann so stattfinden kann, mal selber überhaupt zu spüren, wann kommt bei mir eigentlich eine Anspannung hoch. Wann merke ich, dass ich mal in irgendwelche Gefühle komme? Und wie kann ich die so kommunizieren, dass mein Kind sie verstehen kann? Es gibt ganz viele Gefühlsworte, die Sie hier sehen. Es ist ganz spannend, was man so alles den ganzen Tag lang fühlen kann. Und das ist deutlich mehr als gut, schlecht, passt schon. Und dementsprechend ist es vielleicht auch mal interessant, da in diese Sprachlichkeit zu kommen, um den Kindern eine Idee zu geben, wie ich mich eigentlich fühle und um ein Bewusstsein, dass das stattfindet. Die Gefühle, habe ich gesagt, werden ausgelöst von dem, was so passiert, beziehungsweise, eigentlich nicht von dem, was passiert, sondern von dem, wie ich es bewerte, dass es passiert. Also nicht irgendwas als solches macht bei mir irgendein Gefühl, sondern erstmal meine Bewertung. Das ist ein sehr schönes Beispiel dazu, nämlich meine Töchter haben immer wieder sehr gerne kontinuierlich irgendwelche Sachen irgendwo rumstehen lassen. So Gläser, Tassen, alles irgendwie. Kennen Sie das auch? Macht man das nur in Bayern? Ich hoffe nicht. Und natürlich habe ich mich immer darüber aufgeregt. Nein, noch mehr, ich habe mich natürlich darüber aufregen müssen. Also ich bin dann durch die Wohnung gelaufen und habe irgendwelche Sachen rumliegen sehen und musste mich natürlich dann darüber aufregen. Stundenlang habe ich mich dann darüber aufgeregt, dass das jetzt halt so ist und dass die das nicht wegräumen. Und war so der festen Überzeugung, das liegt daran, also ich muss mich aufräumen, weil die ihre Sachen da liegen lassen haben. Also die Verantwortung für meine Wut, für meinen Ärger, für all das lag natürlich sowieso in dem Teller, den die haben stehen lassen oder in den Socken oder in den Flecken im Waschbecken und so weiter. Und interessant ist jetzt, wo sie ausgezogen sind und irgendwo studieren. Letztes Jahr kam unsere ältere Tochter zu Besuch. Wir saßen so auf der Terrasse, es war total schön. Und dann hat sie etwas getrunken und als sie gegangen ist, stand das Glas noch rum und dann habe ich es halt gesehen und wollte es wegräumen. Und dann sagt meine Frau, nee, lass es stehen. Und dann stand dieses Glas, ich glaube, 3 Monate auf dieser Terrasse rum, weil wir einfach jedes Mal, wenn wir dieses Glas gesehen haben, gedacht, oh, guck mal, die war so schön, wo sie da war. Und es ist, also für die jüngeren Eltern unter Ihnen, die Zeit wird kommen, ich garantiere es Ihnen. Aber es gibt so, es ist nicht das Glas, das es macht. Es ist tatsächlich die Bewertung, es ist das, was ich da rein interpretiere, wie ich sehe. Und allein schon, wir hatten vorhin auch, das habe ich vergessen zu sagen, die haben diesen Menschen mit der Kamera gesehen. Diese Beobachtungen sind wie, wenn ich es mit der Kamera sehe. Aber die Frage ist, wo halte ich denn meine Kamera eigentlich hin? Worauf schaue ich denn eigentlich? Also schaue ich immer nur auf die Sachen, die meine Kinder nicht tun oder falsch machen oder anders tun, wie ich es möchte? Oder schaue ich mir mal das an, was sie eigentlich tun? Schaue ich mir an, dass sie irgendwie ihr Zimmer nicht aufgeräumt haben oder schaue ich mir an, dass sie irgendwie morgens aufgestanden sind, in die Schule gegangen sind, die Hausaufgaben gemacht haben, den Hund versorgt haben und so weiter und so fort haben. Schaue ich mir das an. Das ist ja mein Fokus, auf den ich richte und der hat Auswirkungen darauf, wie es mir dann so geht und was da so passiert. Die Ursache für meine Gefühle liegt im Sinn der gewaltfreien Kommunikation in meinen Bedürfnissen. Also in der Frage, worum geht es mir eigentlich? Was ist eigentlich Sinn und Zweck dessen, was ich so tue? Und Sie sehen hier eine ganze Liste von Bedürfnissen, das sind alles Dinge, die man so haben können will. Also nicht nur Hunger und Wohlbefinden, sondern es geht viel auch um, was ist ich, was um, ich will gehört werden, ich will Schutz, ich will Aufrichtigkeit, ich will Lebendigkeit, ich will Geborgenheit und so weiter. Und diese Bedürfnisse im Sinn der gewaltfreien Kommunikation sind universell. Das heißt, grundsätzlich haben alle Menschen diese Bedürfnisse. Und auf dieser Ebene können wir uns auch verstehen. Heißt nicht, dass jeder Mensch zur gleichen Zeit diese Bedürfnisse hat. Und es gibt wahrscheinlich bestimmte Bedürfnisse, die bei Kindern vielleicht zu bestimmten Lebensabschnitten sehr wenig Bedeutung haben und dann halt im Laufe der Zeit immer mehr dazukommen und dann vielleicht auch später wieder sich verändern. Aber grundsätzlich haben mit Sicherheit alle Menschen ein Bedürfnis nach Verständnis, Frieden, Freiheit, gehört werden, Authentizität und so weiter. Und die Idee der gewaltfreien Kommunikation oder eine dieser Ideen ist die, dass was auch immer wir tun, ist es das Schönste und Beste, das uns im Moment zur Verfügung steht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Sie hat am Anfang diese Frage, ich möchte mal verstehen, was da so die eine oder andere Person tut. Und diese Frage, ja, was steckt da eigentlich dahinter, dass Menschen etwas tun, versucht die gewaltfreie Kommunikation eben immer wieder mit diesem Satz zu erklären. Und ein Beispiel, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, auch wieder aus dem schönen Bayernland. Ich hoffe, Sie erschrecken jetzt nicht. Da gibt es massive Formen von Gewalt. Stellen Sie sich vor, da gibt es zum Beispiel so Sandkästen. Da sitzt dann so ein Vierjähriger drin und der baut eine Burg. Und dann kommt ein anderer Vierjähriger und haut dem eins auf den Kopf. Können Sie sich das vorstellen? Genau. Und jetzt, wenn ich jetzt natürlich diesem Satz folge, was auch immer wir tun, ist das Schönste und Beste, was uns im Moment zur Verfügung steht, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, klingt ein bisschen komisch. Aber lassen Sie uns mal gucken, was das heißt. Wir können nicht mal der Frage nachgehen, ja, wieso macht er das eigentlich? Also warum haut jetzt so ein Vierjähriger am anderen eins auf die Rübe? Und da kann man natürlich viele Ideen haben. Also es könnte jetzt zum Beispiel natürlich daran liegen, dass mit dem Kind irgendwas schräg ist. Der ist also ein bisschen. Oder es könnte sein, dass man sich denkt, naja, wenn man das Elternhaus kennt, muss man sich ja nicht wundern. Es könnte natürlich auch sagen, es liegt vielleicht auch an dem kulturellen Hintergrund. Könnte ja auch sein. Also da sage ich Ihnen ganz klar, Bayern zum Beispiel, das ist so ein Stamm von Schaufelzuhauern. Also wenn Sie da mal irgendwie durchfahren, Vorsicht. Also zum Beispiel könnte es sein, je nachdem, vielleicht ist ja was Böse in ihm oder sonstiges. Also es gibt ja ganz viele Ideen, was der macht es absichtlich, der hat es geplant, der sitzt schon seit Wochen zu Hause, überlegt, wo er so eine Schaufel auf den Kopf hauen kann. Kann man sich alles überlegen? Gibt es halt so ein paar Widersprüche drin. Also man geht davon aus, dass Vierjährige ungefähr eine Planungsfähigkeit von höchstens 20 Minuten haben. Also so diese ganzen Annahmen, der sitzt zu Hause, hat sich am Wochenende schon überlegt, wem er eins auf die Rübe haut, kann er nicht, außer er ist hochbegabt. Aber weiß ich nicht. Wenn man mal einfach so der Frage nachgeht, naja, was könnte ein guter Grund sein, warum jetzt der Vierjährige einem anderen eins auf die Mütze haut, würde ich Sie gerne mal fragen, was haben Sie so für Ideen? Warum machen Vierjährige das? Was will er sich denn damit wohl erfüllen? Vielleicht geht es um Aufmerksamkeit. Ja, könnte sein. Und es ist ganz interessant, mal hinzuschauen, wo hat er denn allein schon hingeschaut, bevor er zugehauen hat. Und danach könnte es sein, dass es um Aufmerksamkeit geht. Und worum noch? Um Neid. Ja, vielleicht will er auch so eine tolle Burg bauen, weiß aber nicht, wie es geht. Und dann, wenn ich keine habe, darfst du auch keine haben. Könnte sein. Ja, die Funktion, die Schaufel ist toll. Die Funktion der Schaufel, Selbstwirksamkeit heißt es dann auch pädagogisch. Das heißt, es geht darum zu schauen, wie kann ich als Kind lernen, mit bestimmten Dingen umzugehen. Wie kann ich was bewirken in meinem Umfeld. Und das tun Kinder den ganzen Tag auf so viele unterschiedliche Weise. Und die Schaufel, die kriegen wir mit. Und die ganzen anderen Dinge, wo Kinder ihre Selbstwirksamkeit lernen und ausprägen, die kriegen wir meistens nicht mit, weil die halt auch, weil da die Kinder leise sind meistens. Aber das ist ein ganz wichtiges Lernen für das Alter natürlich. Es geht oft auch einfach nur um Kontaktaufnahme. Hallo! Wenn Sie Jugendliche haben, so im Alter von, sagen wir so 15-jährige Jungs, wenn Sie mal gucken, wie die sich morgens in der Schule begrüßen, da haben die Hälfte blaue Flecken. Nicht, weil die sich wehtun wollen, sondern weil die halt Hallo sagen. Das ist eine Form von Kontaktaufnahme. Das heißt, es gibt so ganz viele Gründe, warum das Kind vielleicht mit der Schaufel das macht, dass die Bedürfnisse sich erfüllt. Und wenn ich jetzt diesem Pfad mal folge, das heißt, er versucht, sich bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Und er hat jetzt bestimmte, etwas, das Schönste und Beste, das ihm im Moment zur Verfügung steht, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Im Moment zur Verfügung, oder das Schönste und Beste heißt nicht, dass es toll ist, sondern es ist einfach aus dem quasi Pool an Ressourcen, an Möglichkeiten, nimmt es halt etwas raus, was halt am naheliegendsten, am passendsten ist, bezogen noch dazu auf seine Emotionen. Das machen übrigens nicht nur Kinder. Haben Sie schon mal was getan, wo Sie schon beim Tun wussten, dass das bescheuert ist? Haben Sie aber trotzdem immer wieder getan? Oder haben Sie vielleicht schon ganz viele solche Vorträge gehört, Seminare besucht, Erziehungsratgeber gelesen, Pädagogik studiert und es ist ihnen trotzdem mal passiert, dass sie lauter wurden, als sie es eigentlich wollten oder Worte verwendet haben, die sie eigentlich gar nicht verwenden wollen, hätten sollen dürfen oder so? Klar, das liegt einfach daran, weil sie in diesen Situationen, also wenn Sie jetzt hier in dem Vortrag sitzen, da sind Sie ganz gechillt, schöner Abend, sind ganz entspannt, da können Sie toll was aufnehmen. In dem Moment, wo Sie aber mit Ihrer Wut zum Beispiel in Kontakt kommen, dann brauchen Sie Strategien, die mit Wut in Verbindung sind und nicht mit gechillt in Verbindung sind. Und dann steht Ihnen halt was anderes zur Verfügung. Und damit wir ein neues Repertoire lernen, in Verbindung mit Emotionen, brauchen wir Übung, brauchen wir etwa Neurowissenschaft geht davon aus, dass man etwa 200 Wiederholungen braucht in emotional verknüpften Situationen. 200 Wiederholungen klingt jetzt viel, für Kinder gar nicht. Kinder spielen den ganzen Tag irgendwie soziales Miteinander. Vater, Mutter, Kind, die spielen in einer Tour und lernen damit soziales Miteinander. Erwachsene gehen für sowas in Rollenspiele. Weil das Lernen, wie reagiere ich eigentlich, wenn mein Gegenüber mit einer Emotion kommt, wie reagiere ich oder wie agiere ich eigentlich mit meiner eigenen Emotion, dafür brauche ich Übungen. Und das ist eben ein spannendes Lernen. Ja, ich möchte es gerne ein bisschen mit Ihnen noch ausprobieren. Diese Frage, was auch immer wir tun, ist das Schönste und Beste. Und dazu habe ich eine kleine Paarübung für Sie. Es geht nämlich um eine Schandtat aus Ihrer Kindheit. Also irgendwas ganz, ganz Schlimmes, was Sie mal als Kind gemacht haben, was voll kriminell ist, was ganz Böses. Also vielleicht haben Sie zum Beispiel mal irgendwie Hausaufgaben abgeschrieben oder irgendwie der Oma ein Bonbon geklaut oder irgendwie ein paar Schilling oder Euro oder so geklaut, um irgendwie mal einkaufen zu gehen. Oder irgendwie sowas in der Art oder der kleinen Schwester die Haare geschnitten. Irgendwie sowas. Und meine Einladung an Sie ist, tauschen Sie sich mal kurz aus, so 2 Minuten pro Person zu zweit. Was haben Sie da als Kind so gemacht? Und dann versuchen Sie mal herauszufinden, gemeinsam vielleicht, was war denn wohl der gute Grund, warum Sie das gemacht haben? Bitteschön. Ja, danke schön. Sind Sie mit lauter Kriminellen in einem Raum? ich würde gerne mal von Ihnen Hände sehen, wer von Ihnen, also wenn so die guten Gründe gesucht waren, wer von Ihnen hat denn was gemacht, um ja, so zu forschen, Abenteuer zu erleben? Zeigen Sie mal Hände, wer hat sowas gemacht? Und wer von Ihnen war da so im Grundschulalter etwa? Wer von Ihnen hat denn was gemacht, um ja so um was nachzuahmen, um so was sich einzukaufen, Haare schneiden von anderen, irgendwie Lack vom Papa irgendwie anzukratzen, dass sich ein paar Hände. War das so im Kindergartenalter etwa? Schon später? Wer von Ihnen hat denn was gemacht, um dazuzugehören? Um zu einer Gruppe von anderen Jugendlichen dazuzugehören und ja, da dabei zu sein, mitgenommen zu werden? War das so in der frühen Pubertät etwa? Ich habe Ihnen einen Überblick, der ist zwar streng unwissenschaftlich, aber ich finde ihn ganz praktisch, weil das so ein Ergebnis ist von vielen Seminaren, die ich gemacht habe. Wenn man mal so schaut, was sind denn oft die guten Gründe dafür, warum Kinder tun, was sie tun, dann sehe ich hier, so im Alter unter 4 Jahren steht meistens gar nichts drin. Das liegt daran, weil erstens mal können wir uns schlecht daran erinnern, an diese Lebensphase. Aber das andere ist auch, dass wir in dem Alter als Kinder noch gar keine Moralerziehung haben, also noch gar kein Moralbewusstsein. Wir können also unsere Handlungen noch gar nicht danach einschätzen, ist das überhaupt richtig oder falsch, ist das eine Schande oder nicht. Ein 3-Jähriger, der macht halt, was er macht. Das erklären dann vielleicht die Eltern, ob das jetzt, wie das jetzt einzuschätzen ist. Aber da geht es dann selten um die Handlung selber, sondern dann hören die Kinder häufig, dass sie böse sind, dass sie schlimme Kinder sind, dass sie was weiß ich was sind. Und dann beziehen die es eher auf sich selber als auf die Handlung. Das heißt, erst wenn die Kinder so ein Moralbewusstsein entwickeln, können sie das überhaupt einschätzen und kommen, dann haben wir so die klassische Kindergartenphase. Und da ist viel von dem, was die Kinder machen, hat was mit Nachahmung zu tun. Das heißt, die machen einfach das, was die Eltern auch machen. Deswegen haben die Kinder in dem Alter ja auch gerne eine Küche, mit der sie dann kochen, oder eine Werkbank, wo sie dann halt auch bohren dürfen, wie der Papa das kann und so weiter. Aber da kann man eben auch zum Beispiel Haare schneiden, beim Hund, bei der Schwester, bei sonstigen. Kann eben auch einkaufen gehen, gerne auch ohne Geld. Und so weiter und so fort. Also das sind so, aus Neugier passiert natürlich da auch viel, eben diese Selbstwirksamkeit, die wir vorhin hatten, und aus dem Spiel heraus. Die nächste Lebensphase ist dann oft also Grundschule, klassischerweise, da passieren jetzt natürlich die ganz spannenden Themen, da wird experimentiert, da wird gelernt, da werden Abenteuer allein oder zusammen gemacht, da wird dann mal geguckt, wie so ein Frosch von innen ausschaut, oder auch andere Sachen gemacht. Es werden irgendwie geguckt, kann man schon Feuer machen? Und naja, dann fackelt halt vielleicht mal was ab. Großes Thema in dem Alter ist Gerechtigkeit. Also wenn Sie in der Grundschule arbeiten oder Kinder in dem Alter haben, hören, ist fast jeder zweite Satz, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht und so weiter. Weil einfach da dieses Thema im Vordergrund steht, eine Orientierung zu finden in einem Miteinander, wo eben die Frage ist, was sind denn eigentlich quasi Rechte? Großes Thema in dem Alter. Es geht um Anerkennung von Geschwistern und Freunden, und viele von ihnen haben vielleicht dann ältere Geschwister gehabt und haben dann das, was wir als Schandtat vorher bezeichnet haben, halt gemacht, damit der große Bruder oder die große Schwester mich auch toll findet. Ja. Dann kommt die frühe Pubertät. Da geht es jetzt um Freundschaft, dann gibt es eben diese Zugehörigkeit zur Peer Group, also weg von dem, was die Eltern toll finden, hin zu dem, was die Freunde toll finden. Und Gemeinschaft mit denen. Und dann kommt ein Thema, das steht hier da, es ist nicht wirklich ein Bedürfnis, Normalsein. Normalsein ist so ein Klassiker für Jugendliche, 6., 7. Klasse. Die versuchen einfach so zu sein wie die anderen. Dramatisch, wenn sie eine Siebtklässlerin allein vorne an die Tafel holen. Die wird am liebsten in dieser Normalität drin sein. Und sie will natürlich normal sein, will so sein wie die anderen. Das Problem ist nur, was ist denn das? Wie sind denn die anderen? Und nachdem es diese Norm noch nicht so klar gibt, gibt es da viele Themen, die da laufen. Das ganze große Thema Mobbing ist auch so ganz stark in diesem Altersgruppe angesiedelt. Und dann haben sie irgendwann die Pubertät. Da geht es darum, Freiheit sich zu spüren, Autonomie, erwachsen sein. Jetzt kommen so diese ganzen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da wird dann auch mit irgendwelchen Autos gefahren, auch ohne Führerschein und so weiter, was man da halt so gemacht hat. Weiß, was halt gemacht hat. Genau. Ich will es damit nicht sagen, ja, also ich will es einfach nur verstehen. Das heißt nicht, dass ich damit einverstanden bin, dass es gemacht wird. Aber was ich daran spannend finde, ist zu sehen, wenn das so die Hauptthemen sind der Jugendlichen und der Kinder in den verschiedenen Altersstufen, dann ist es für mich hilfreich zu schauen, naja, dann brauchen die Kinder in dem Alter eine Förderung. Also es macht Sinn, da mitzuarbeiten, den Kindern, gerade nehmen wir mal die Grundschulalter, die wollen experimentieren, die wollen lernen, die wollen forschen, und es gibt so viele schöne, wunderschöne Sachen, mit denen man den Kindern in dem Alter machen kann. Literatur, da geht es ganz viel um dieses Thema Abenteuer, wo eben genau das passiert, und dann macht es Sinn, den Kindern da Räume anzubieten, wo sie das lernen und ausleben und eher lernen können, wie kann ich mich in einem sicheren Rahmen zum Beispiel experimentieren und forschen. Wenn man das nicht tut als Eltern oder als Pädagogen, die Kinder werden es tun. Also wenn ich an meine Kindheit denke, ja, da hatte ich viele Möglichkeiten, genau das zu tun. Und so kann ich mal gucken, ja, wenn das so die anstehenden Themen sind, kann ich eben da mit den Kindern das gemeinsam fördern und machen, und es ist ein sehr spannendes Erleben. Genau. Die Ja, Sie sehen hier so ganz viele Sätze, die Kinder ständig hören von uns Erwachsenen. Und ich möchte Sie mal kurz einladen, stehen Sie doch mal bitte alle auf. Sehr schön. Und jetzt machen Sie mal bitte einen kleinen Schritt nach links. Jo, das hat geklappt. Also aufstehen ging, links, wenn man mal so guckt, wo heute links ist, hat auch geklappt. Deswegen bitte ich Sie einfach um weitere Sachen. Stellen Sie sich mal alle ordentlich hin. Also ordentlicher noch. Und seien Sie mal, schenken Sie mal bitte Aufmerksamkeit. Seien Sie halt einfach mal normal. Und zappeln bitte nicht so rum. Mach bitte keinen Blödsinn da hinten. Und macht mir keine Schande, ja? Ja, kennen Sie solche Sätze? Sie können sich gerne widersetzen. Das sind so Sätze, die Kinder so den ganzen Tag lang hören. In einer Tour, irgendwie stell dich ordentlich hin, sei brav bei der Oma, mach ja nichts kaputt und so weiter und so fort. Und das Schwierige ist, dass Kinder, also selbst wenn sie wollten, nicht unbedingt mal wissen, was wir eigentlich wollen. Und es ist vielleicht hilfreich, den Kindern klarer zu sagen, was wir eigentlich wollen. Was meinen wir denn zum Beispiel mit verhalt dich mal normal? Oder ist ordentlich? Ist ordentlich ist echt spannend, wie das eigentlich geht. Wie geht denn eigentlich ordentlich essen? Mit Besteck, ja. Ja, aber wie geht das denn eigentlich wieder? Klecker nicht mit dem Essen. Haben Sie eine Idee, was man sagen kann zu Kindern statt Klecker nicht mit dem Essen? Ich habe es nicht gehört. Benutzt die Serviette. Das ist schon mal ein Anfang, wobei das jetzt nicht so richtig beim Essen hilft. Das ist ja dann. Ja, was könnten Sie seinem Kind sagen, anstatt Kleckern nicht mit dem Essen? Nimm den Löffel, ist schon mal auf jeden Fall ein Anfang. Ja, wenn das hilfreich ist, ja. Ja, also damit ist auch die Zielorientierung klar. Es ist noch nicht ganz klar, wie es geht. Und manchmal ist es wirklich hilfreich, also das ist ein relativ einfaches Beispiel. Und das Beispiel lernen die Kinder tatsächlich am ehesten beim Vormachen und nicht beim Erklären. Noch dazu, wenn wir mit Kindern arbeiten, die vielleicht ein komplett anderes Verständnis von ordentlich Essen haben, weil sie zum Beispiel gar keinen Essenstisch zu Hause haben, weil sie vielleicht auch gar nicht, weil sie einfach ganz anders zu Hause gelernt haben zu essen und wir dann vielleicht ganz andere Ideen haben, wie man einfach zum Beispiel Besteck benutzt und so weiter. Und da hilft es dann manchmal, das zu erklären. Und das sind einfache Beispiele. Interessant wird es dann eben bei der Frage ist, vertragt euch gefälligst. Was genau sollen die Kinder da eigentlich machen? Wie geht es sich vertragen? Und dann ist es hilfreich, da mit den Kindern mal genau gemeinsam zu erarbeiten, was sind denn eigentlich die geeigneten Schritte, damit es wieder in ein Miteinander kommt. Damit man wieder miteinander spielt, damit man sich vielleicht verzeiht oder so. Und so kann man ganz, ganz praktisch mit den Kindern das lernen, indem ich halt eben sage, was will ich eigentlich, also was ist die Idee, was kannst du tun, es konkret zu machen, es zu benennen, es zu sagen, was sie tun sollen, anstatt was sie nicht tun sollen. Auch das kennen Sie wahrscheinlich. Kindern zu sagen, was sie nicht tun sollen, ist meistens nicht so wahnsinnig hilfreich. Also wenn Sie heute zum Beispiel zu Ihren Kindern gesagt haben, ich möchte jetzt in den Vortrag gehen, schmeißt mir ja nicht den Föhn ins Aquarium, dann würde ich jetzt doch wieder nach Hause gehen lieber. Das heißt, es macht Sinn, den Kindern zu sagen, was sie tun sollen. Sonst haben Sie das Phänomen, wie wenn Sie kurz mal die Augen zumachen und ich Ihnen sage, denken Sie mal nicht an eine lilane Kuh. Dann sehen Sie wahrscheinlich eine lilane Kuh. Und so macht es Sinn zu sagen, was tun statt was nicht tun. Gut. Ich habe nur ein Zitat von Frankl, etwas, was ich für ja gerade den Umgang mit Kindern sehr, sehr hilfreich finde. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und in diesem Raum haben wir die Freiheit, und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Und dieser kurze, oft kurze Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion, das heißt, das Kind macht etwas. Und oft habe ich so die Idee, du machst was und deswegen muss ich sofort explodieren, deswegen muss ich schreien, deswegen muss ich, was weiß ich, was machen, muss ich mich aufregen. Diese Freiheit habe ich selber. Ich kann mich entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich kann mich entscheiden in jeder Sekunde, indem ich vielleicht mal kurz innehalte, mir vielleicht mal kurz immer wieder mal überlege, warte mal, ich war ja auch mal so alt, deswegen auch. Sie haben vielleicht auch mal irgendwelche Schandtaten begangen. Und die Kinder machen es nicht, um sie zu provozieren, um sie zu nerven, um irgendetwas. Die Kinder sitzen nicht in ihrem Kinderzimmer und überlegen, wie kann ich die Mama heute nerven? Das tun die nicht. Die machen andere Dinge. Und manchmal hilft es, so diesen kurzen Moment mal innezuhalten und diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion anzuschauen. Vielleicht mal atmen, das hilft immer wieder. Und mal überlegen, hey, worum geht's dir eigentlich? Was ist bei dir eigentlich los? Und manchmal einfach auch fragen. Und dann kann ich vielleicht auch leichter mit bestimmten Dingen umgehen, zum Beispiel auch mit dem Nein eines Kindes. Das heißt, wenn ich irgendwas vom Kind will, wir waren bei dem Aufräumen, bei sonstigen Sachen, und ein Kind sagt Nein dazu. Warum glauben Sie es eigentlich, sagen Kinder Nein? Warum machen Sie sowas? Ja, vielleicht weil es andere lustiger war. Ja, warum noch? Ja, vielleicht wollen Sie die Reaktion prüfen. Kann sein. Warum noch? Aus Trotz. Könnte sein. Ja. Warum noch? Aus Machtgefühl. Ja. Ja, kann sein. Weil Sie es einfach nicht wollen. Ja. Es passt nicht im Plan. Also es könnten ganz viele Gründe sein. Und vielleicht frage ich mal andersrum. Warum sagen Sie eigentlich Nein? Sagen Sie Nein aus Trotz?
Manchmal.
Vielleicht. Oder weil es gerade so schön war, was anderes. Also es hilft mal, sich selber auch zu reflektieren, warum sage ich eigentlich Nein? Und ich möchte Ihnen gerne einfach noch so ein paar Ideen mitgeben, wenn Sie das nächste Mal ein Kind zu Ihnen Nein sagt oder auch Nein macht. Nein machen heißt, er sagt, ja, also gerade passiert auch wirklich in der Schule oder im Kindergarten. Da sagen Sie irgendwie sowas, komm, zieht euch an, wir wollen raus. Und alle sagen, ja, ja. Und dann passiert gar nichts. Das heißt, ja, warum sagen Kinder Nein? Der erste, habe ich ja vergessen, ist der, die wollen mal die Wirkung anschauen. Danke für das Beispiel. Ein Nein eines Kindes, gerade wenn es ein kleines Kind ist, ist so, das Nein ist einfach ein spannendes Wort. Also da geht es gar nicht um den Inhalt. Das kann man bei den Kleinen dann manchmal gut sehen, da sagt man irgendwie, willst du ein Eis? Und irgendwie nein, und sagt, echt, willst du kein Eis? Doch. Das ist einfach nur, weil das Wort so toll ist. Also nein ist ein viel tolleres Wort als ja. Das hat einfach viel mehr Kraft, viel mehr Wirkung. Das hören die auch von den Eltern. Das Nein hat Bedeutung. Deswegen probieren die dieses Wort aus. Nicht unbedingt, weil der Inhalt so wichtig ist. Es gibt dann später andere Worte, die sie machen oder auch andere Sachen. Das sind Worte und so passiert auch Sprachentwicklung. Wir lernen Worte oder wir lernen Sprechen oft auch anhand von Wirkungen, nicht so sehr anhand von Inhalten. Sowohl das Verbale als auch das Nonverbale. Es gibt auch, das kann eben so ein Wort sein. Das kann auch sowas sein. Eine Erzieherin hat mir mal, also eine Pädagogin im Kindergarten hat mir erzählt, da kam so ein Vierjähriger auf sie zu und hat gesagt, weißt du, was das ist? Und dann hat sie den halt angeschaut und hat sich gedacht, was könnte das alles sein? Hat sich alles möglich überlegt, was sie jetzt sagen muss. Hat dann aber gesehen, der ist erst 4 Jahre und hat dann gesagt, nee, ich weiß nicht, was das ist. Und dann hat gesagt, das ist ein Ficker. Und dann hat er gesagt, weißt du, was das ist? Und dann hat sie gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, das ist ein Doppelficker. Und dann hat sie gesagt, aha, und was ist ein Ficker? Ich weiß nicht. Und das hat er halt einfach gelernt. Da hat er gelernt, hey, guck mal, der Finger, der macht was ganz anderes als der oder der oder der oder irgendwas. Aber der, da passiert was. Und so ist Wirkung da. Und viele Sätze, die sie von Kindern hören, was weiß ich, was du blöde Mama, bedeutet nicht, dass sie blöd sind und dass ihr Kind sie nicht mehr liebt, sondern es bedeutet, dass das Kind einfach in einer bestimmten Not ist und was ausdrücken möchte. Und da hat er gehört, gelernt, wenn man sowas sagt, das hat Wirkung und was anderes nicht. Beliebter Satz im Kindergarten, du bist nicht mehr meine Freundin. Wenn du das nicht tust, bist du nicht mehr meine Freundin. Heißt jetzt nicht, dass die dauernd irgendwie an ihren Freundinnen rummachen wollen, sondern es bedeutet einfach, hey, Hier Alarmsignal, das ist ein Stopp, so setze ich meine Grenzen. Funktioniert zwar nicht, aber so haben sie es halt gelernt. Dann haben wir noch weitere Gründe. Das Kind sagt Nein, weil er mich vielleicht gar nicht verstanden hat. Also das heißt, er sagt Nein oder macht Nein, weil er mich nicht verstanden hat. Und dass er mich nicht verstanden hat, liegt vielleicht daran, weil ich nichts gesagt habe. Weil ich gedacht habe, ja, das muss man doch wissen. Das weiß doch jeder Vierjährige heutzutage. Da muss man das noch nicht jedes Mal wieder aufs Neue erklären. Und dann ist es vielleicht hilfreich, mal zu schauen, was habe ich überhaupt gesagt. Und wenn ich was gesagt habe, dann kann ich mir überlegen, welche Worte habe ich dafür überhaupt benutzt. Ist das, was ich sagen wollte, da überhaupt rübergekommen in irgendeiner Form? Hat der das überhaupt gehört? Hat er überhaupt mitbekommen, dass ich mit ihm rede? Oder hat der vielleicht, wir haben ungefähr eine Kapazität von 40 Worten für eine Botschaft, die man aufnehmen kann, als Erwachsener, als Kind deutlich weniger. Das heißt, dadurch, dass ich meinem Kind 5-mal das Gleiche hintereinander sage, wird es nicht unbedingt besser. Und um das mal zu überprüfen, was mein Kind verstanden hat, macht es Sinn, es zu fragen. Kannst du mal sagen, was du verstanden hast? Oder kannst du mal zeigen, was du verstanden hast? Könnte auch ein hilfreicher Weg sein, um dieses Nein leichter hören zu können. Das Kind hat sich vielleicht aber selber gerade ein wichtiges Bedürfnis erfüllt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich ein wichtiges Bedürfnis eines Kindes? Und oft ist genau das Konfliktthema, was weiß ich, die Eltern wollen in die Arbeit, das Kind will noch spielen und dann entscheiden wir halt, was ist jetzt gerade wichtiger? Wahrscheinlich die Arbeit. Und deswegen nehmen wir das Kind und fahren es in den Kindergarten. Das bedeutet natürlich, dass das Kind es doof findet, weil es in dem Moment erlebt, dass sein Bedürfnis nicht wichtig ist. Und hilfreich ist es dann allerdings zu lernen, es geht nicht darum, die Bedürfnisse als solches sind wichtig. Das Bedürfnis eines Kindes zu spielen ist ein super wichtiges Bedürfnis. Spiel ist ungefähr das, wo das Kind am meisten lernt. Und also seine gesamte Sozialentwicklung, seine Sprache, sein alles mögliche, Haptik, Gestik, alles mögliche lernen Kinder im Spielen. Deswegen ist es ein unglaublich wichtiges Bedürfnis. Das heißt aber nur nicht, dass es unbedingt jetzt stattfinden muss. Und das zu lernen für Kinder, dass sie lernen, dass meine Bedürfnisse wahrgenommen werden, dass ich ernst genommen werde, dass ich aber nicht abhängig bin von der sofortigen Erfüllung, ist etwas, was wir in der Pädagogik Frustrationstoleranz nennen. Das bedeutet, dass Kinder lernen, mit der Frustration umzugehen, etwas nicht sofort haben zu dürfen. Und das ist ein Geschenk, das Eltern ihren Kindern tun können. Das heißt, es ist ein Geschenk, wenn Eltern ihren Kindern Nein sagen, verstehen, worum es geht, heißt aber nicht zu tun, was du willst. Sobald wir nämlich dann später in Gemeinschaften kommen, in Kindergärten, in Schulen kommen, wo sie nicht immer Erste sein können, weil da halt mal 10 andere noch sind, wird es sonst sehr schwierig für Kinder, das akzeptieren zu können, dass sie es nicht haben dürfen. Und dafür brauchen wir das. Und das bedeutet, dass wir vielleicht mal für den Moment nicht die Liebsten aller Papas sind. Meine Bitte kam als Forderung an, ist ein guter Grund, warum Menschen Nein sagen. Das haben sie dann auf jeden Fall in der Pubertät am Laufen. Wenn sie zu ihren Kindern sagen, was sie tun müssten, kriegen sie gerne ein Nein an der Stelle. Da ist einfach das Autonomiebedürfnis ganz stark. Und auch da ist es ganz interessant, mal hinzuschauen, wann bin ich überhaupt offen für ein Nein meines Kindes oder wann sage ich, du musst es tun, egal wie. Und es gibt so ein Wort, das wir Kindern gegenüber gerne sagen, Erwachsenen über eher selten, nämlich das Wort sonst. Also mach jetzt deine Hausaufgaben, sonst darfst du heute Abend nicht Fernsehen schauen. Probieren Sie das mal mit Ihrem Partner aus. Einfach mal so. Gucken Sie mal, wie dir die Bereitschaft steigt. Es gibt natürlich ein Sonst, das ist auch okay. Also was weiß ich, zieh der Gummistiefel an, sonst hast du nasse Füße draußen, wenn es regnet. Das ist eine logische Konsequenz, weil natürlich, die macht Sinn. Aber diese ganzen Sprüche wie, bleib jetzt sitzen, sonst dreht der Pilot um im Flugzeug, sagen Sie das bitte niemals, wenn Sie auf dem Weg vom Urlaubsort nach Hause sind. Das könnte fatal werden. Ja, und der letzte Grund, warum Kinder Nein sagen, ist immer wieder auch der, die können einfach das, was wir wollen, gar nicht tun, weil sie sind Kinder. Die haben einfach noch ganz andere Kompetenzen, sind in ihrer Entwicklung, ihrer Sichtfähigkeit, ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, wo ganz anders als wir es sind. Und dementsprechend ist es manchmal spannend, wirklich zu sehen, ja, was kann mein Kind? Ist dieses Nein, dieses gemachte Nein, mein Zimmer nicht aufräumen und so, ist es, weil er halt bockt oder irgendwas? Oder ist es, weil er es einfach noch nicht kann? Und ich kann mich gut erinnern, als die Elia, unsere Jüngere, geboren wurde, da war die Marie, da war die schon richtig groß, da war die schon 3, also schon quasi fast erwachsen, sozusagen. Die konnte ja schon alles. Und damals haben wir gemerkt, dass wir Ideen haben von dem, was wir als Dreijährige, die Große, ja schon tun können sollte, wo ich heute sagen würde, die war total überfordert. Wenn ich heute ein Dreijähriges sehe, denke ich, das ist ein Baby, damals war die schon groß. Und sich da immer mal wieder hinzuschauen, hey, die ist 3, die ist 4, die ist 5, die ist 12, ist einfach auch mal ein ganz guter Hinblick zu schauen, ist das, was da passiert, wirklich ein Ausdruck von irgendeiner Art von, ja, Konflikt, den sie sucht, oder ist es einfach die Frage, kann die das? Kann sie das oder kann sie das auch vielleicht im Moment? Und wenn ich da hinschaue und da bereit bin, auch ein bisschen drauf einzugehen, habe ich gelernt in unserer Familie, dass das viel entspannt, vor allem mich entspannt. Und ich habe gemerkt, wenn ich entspannt bin, entspannt sich extrem viel in dieser ganzen Familie. Ja, genau. Ja, ich möchte gern damit enden. Wir haben noch 17 Minuten Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe Ihnen auch noch, umblättern. Ja, genau, ich habe hier meine Adresse. Ich habe Ihnen auch noch, wenn Sie noch mehr Interesse an gewaltfreier Kommunikation haben, hier ein paar Adressen aufgeschrieben. Das ist meine Webseite. Das ist DACH, ist eine Organisation für Deutschland, Österreich und Schweiz für gewaltfreie Kommunikation. Und eben auch das österreichische Netzwerk, wo Sie auch noch weitere Informationen bekommen können. Genau. Damit möchte ich erstmal hier enden und ich sehe, du springst schon auf und einladen, dann, wenn Sie noch Fragen haben.
Vielen Dank, Frank, für vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, zu spüren ganz viel, was hinter dem Thema der gewaltfreien Kommunikation steckt. Denn tatsächlich kann man sich ganz, ganz viel Informationen zusätzlich selber beschaffen, aber nicht dieses Spüren, was dahinter steckt. Vielen Dank.
Danke.
Vielleicht haben Sie Fragen dazu. Bitte, es wäre so nett, wenn Sie ein Handzeichen geben, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen, damit nämlich Max auch Ihre Frage aufnehmen kann und nicht nur die Antwort.
Was ist so falsch an einer Forderung? Wenn ich den Satz lese, ja, es ist die Bitte ist als eine Forderung rübergekommen. Es gibt Situationen, da muss ich etwas fordern.
Mhm. Ja und nein. Also ich sage mal so, es gibt Situationen, da würde ich nicht bitten, weil ich würde nicht sagen, bitte spiel nicht auf der Autobahn. Das macht für mich keinen Sinn. An der Stelle bin ich nicht offen für ein Nein, sondern da ist für mich total wichtig, dass ich den Kindern eine ganz klare Orientierung gebe für Dinge, die mir klar sind, die ich möchte. Diese Forderung, jetzt in dem Beispiel nicht auf der Autobahn spielen zu dürfen, dient einfach dem Schutz des Kindes oder eben auch anderer. Und da möchte ich auch sehr klar sein. Da macht das Wort Bitte für mich wiederum keinen Sinn. In dem Moment, wo ich eine Bitte stelle, bin ich offen für ein Nein. Das heißt nicht, dass dieses offen für ein Nein bedeutet allerdings nicht, ich bin nicht offen für ein Nein zu mir als Person und ich bin auch nicht offen für ein Nein zu meinem Bedürfnis, sondern ich bin einfach nur offen zu dieser Bitte in dieser Form jetzt zu tun. Und dann will ich vielleicht lieber hinschauen, okay, wann denn stattdessen? Also das ist immer so bei dem Klassiker des Zimmeraufräumens, wenn ich hingehe zum Kind und sage, kannst du bitte jetzt die Sachen in den Wäschekorb tun? Dann stelle ich schon mal zwei Bitten an der Stelle und nämlich die Bitte nach dem Jetzt und die Bitte nach dem Tu's in den Wäschekorb. Und die Offenheit heißt einfach nur, da mal zu nachzufragen, wenn das Kind sagt, ja, ich bin jetzt gerade hier am WhatsApp schreiben, dann kann ich fragen, kannst du es in 5 Minuten tun? Oder kannst du anders tun? Also darin liegt für mich eine Offenheit. Die Forderung als solches, das eine ist, einfach mal zu realisieren, was passiert denn bei mir selber, wenn ich eine Forderung bekomme. Wenn zum Beispiel mein Chef etwas von mir fordert, wie hoch ist dann meine Bereitschaft, das zu tun und was mache ich damit? Und langfristig gesehen, wenn wir Kinder mit Forderungen dauerhaft erziehen, also tatsächlich nur das im Vordergrund haben, werden Kinder es zwar erfüllen in irgendeiner Form, sie werden aber nicht lernen, selber Verantwortung dafür zu übernehmen. Und mein dauerhaftes Ziel ist, dass sie Verantwortung übernehmen. Das heißt, es spricht im Moment immer mal wieder nichts dagegen, das zu tun. Dauerhaft möchte ich gern was anderes haben. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, ich höre von Ihnen, wenn Ihr Chef das sagt, dann machen Sie das. Das stimmt, mache ich auch. Nur wie ich es mache. Also wenn mein Chef zu mir sagt, du musst jetzt, was weiß ich was, Freitag, du musst jetzt noch eine Stunde da bleiben und musst jetzt noch diesen Dings da fertig schreiben, dann schreibe ich den fertig. Den kann allerdings in die Tonne treten. Weil mein Autonomiebedürfnis extrem stark ist bei sowas. Und ich möchte hinzuschauen, wie kann das anders sein? Auf Dauer. Nicht unbedingt in der punktuellen Situation. In der punktuellen Situation kann es sein, dass mir gerade im Moment nichts anderes einfällt, als eine Forderung zu stellen.
Ja, die Frage geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, weil bei uns sind es oft die Situationen, die eskalieren, die halt so total alternativlos sind. Ja. Also zum Beispiel, unsere geht jetzt seit 4 Wochen in Schule. Mhm. Vorher mit Kindergarten war das ja alles nur so ein bisschen wurscht, ob man eine Viertelstunde früher oder später kommt oder so. Und jetzt geht es halt um eine gewisse Uhrzeit, die man aus dem Haus muss. Ich muss auf die Autobahn, ich muss in die Firma, er muss in die Schule und so weiter. Und wir hören jeden Tag 150 Mal den Satz, ich bin aber müde. Und das schon nach 4 Wochen. Also ich habe gehofft, es kommt ein bisschen später. Und dann geht es natürlich los. Ja, ich verstehe das, du bist müde, ich bin auch müde, aber mei, wir müssen halt jetzt und so weiter. Und jetzt muss Zähne putzen und jetzt muss das und das. Und es ist jetzt letzte Woche mal so eskaliert, dass ich mir gedacht habe, so, und ich stelle den jetzt im Schlafanzug auf den Schulhof ab. Bei mir ist das, mir ist wirklich, wenn es den Schalter umgelegt. Und dann haben wir gedacht, das gibt es ja nicht. Mhm. Dass ich mein Kind, meinen 6-Jährigen nicht dazu bringe, dass der sich jetzt anzieht und in die Schule geht. Mhm. Und wir haben das dann schon irgendwie hingekriegt. Also ich habe ihn dann halt wenigstens zwangsumgezogen. Und er ist dann ohne Frühstück und ohne Zähneputzen halt ins Auto und so. Ist aber war keine Glanzleistung. Und ich erschrecke da ein bisschen selber vor dem, wie ich dann reagiere, weil so will ich gar nicht sein. Und da frage ich mich natürlich schon, ich will auch nicht, dass sie das wiederholt. Wie kommt man denn aus so einer Situation dann raus, wenn es halt einfach... Die Situation, die ist halt jetzt so, er muss halt einfach in Schule und er muss halt um 7:45 da vor der Tür stehen und so. Und es gibt irgendwie keinen anderen Weg.
Danke, dass Sie das fragen, weil das ist, also ich möchte wirklich auch bekräftigen, es gibt also aus meiner Erfahrung auch wahnsinnig viele Situationen mit Kindern, wo wir absolut an unsere Grenzen kommen. Und für mich heißt es, gewaltfreie Kommunikation wird in dieser Situation relativ wenig helfen. Gewaltfreie Kommunikation ist für mich kein wirkliches Mittel, um einen eskalierten Konflikt zu klären. Weil wir in dem Moment wahrscheinlich beide irgendwo in unserem Reptiliengehirn angelangt sind und auf Muster zurückgreifen, die einfach nur noch laut und voluminös sind. Sowohl das Kind als auch ich selber. Und dann unsere Muster halt abfragen. Das heißt, ich kann viele heißen Konflikte nicht klären, weder mit den Kindern noch mit meiner Frau noch mit sonst irgendjemandem, wenn sie halt gerade da sind. Also ich kann aber merken, aha, wenn der Konflikt immer wieder kommt, dann lohnt es sich, den Konflikt mit dem Kind oder mit jemand anderem zu klären, wenn es uns gerade gut miteinander geht. Das heißt, also es gibt viele Ideen darüber, dass man Konflikte sofort klären muss, weil sonst ist er vorbei. Das kommt aus der Hundepsychologie. Da mag das seine Rechtfertigung haben. Bei Kindern ist es anders. Ihre Kinder werden sich durchaus daran erinnern, dass das irgendwie immer wieder kommt. Und dass die sind auch sehr interessiert daran, dass sich das verändert. Haben aber noch nicht unbedingt immer die Idee, wie das gehen könnte. Und deswegen ist meine Einladung an der Stelle eher die, mit ihrem Kind dieses Thema von mir ist am Sonntagnachmittag beim Eisessen zu klären und zu sagen, hey, schau mal her, wir hatten jetzt dieses Thema ein paar Mal. Ich habe Dinge getan, die mir nicht gefallen. Ich habe von dir wahrgenommen, dir geht es damit auch nicht gut. Lass uns mal überlegen, wie können wir es tun? Wie kann das funktionieren? Ja, du bist müde. Ist ja auch so, wäre ich auch, bin ich auch in der Früh. Und wie kann es trotzdem passieren, dass wir da irgendwie gemeinsam durchgehen? Und dann auf der Ebene, wenn wir entspannt sind damit, können wir solche Ideen mal angehen und es ausprobieren. Das wird nicht unbedingt klappen. Also es wird vielleicht mal klappen, es wird vielleicht ein paar Mal klappen. Und dann braucht es halt nachjustieren. Aber es geht darum, so eine Bereitschaft zu haben. Weil die Konflikte in den Momenten zu klären, wo sie eben heiß gelaufen sind, ist für alle Seiten wahnsinnig schwierig. Gewaltfreie Kommunikation funktioniert nicht bei Hunger, Pipi, Kalt, Aua und so weiter. Müde. Also kommen Sie nicht auf die Idee, irgendwie Ihrem Kind abends um 8:30 Zähneputzen mit gewaltfreier Kommunikation beibringen zu wollen. Oder ähnliche Sachen. Sondern es geht darum zu merken, wenn ich schon weiß, das ist ja oft dann so, ich weiß schon, das Thema wird kommen, mein Wecker klingelt um 6, ich wach auf und ich weiß, in einer halben Stunde werde ich mich mit meinem Kind streiten. Das ist der Moment, wo ich merke, es macht Sinn, da schon mal anzufangen und nicht darauf zu warten, dass es eskaliert. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, Ihre Kinder werden sehr dankbar sein, darüber Dinge zu klären, bevor es wiederkommt.
Ja. Ich würde da gerne ganz was ergänzen, und zwar von Chaim Omer aus dem Konzept der neuen Autorität. Der Satz, schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, passt da ganz gut dazu. Also nicht diese Situationen, wie du jetzt gesagt hast, dazu verwenden, sie befriedigend lösen zu wollen. Das wird niemals funktionieren. Aber wir dürfen die Eisen abkühlen lassen und es funktioniert trotzdem, diese zu schmieden.
Ja, auf jeden Fall. Friedensverhandlungen werden auch nicht auf dem Schlachtfeld geklärt, sondern die werden bei eben Vier-Sterne-Hotel, bei Schnittchen und Getränk geklärt. Mediationen zwischen Erwachsenen werden in Büros geklärt mit Käffchen und Kekschen. Und wir versuchen, Konflikte mit den Kindern im Saustall-Kinderzimmer zu klären. Und das funktioniert nicht, weil wir selber nicht in der Fähigkeit oft sind. Ja.
Also das Thema ist Grenzen. Kinder wollen ja Grenzen ausloten. Sie wollen ja wissen, wann es genug ist, wann die Mama hochgeht. Und echte Emotionen, also ich reagiere mit echten Emotionen zu Hause und denke, dass es gut ist, dass sie auch sehen, wie es mir geht. Und zum Beispiel auch weinen vor den Kindern oder so. Ich denke, das ist schon gut, wenn man ihnen das auch spiegelt, nicht immer so ganz gechillt ist und sagt, ja, dann sprechen wir mal drüber und morgen oder irgendwann, oder sondern auch im Moment einmal das klären. Mhm. Meine Frage, wie reagiere ich bezüglich Grenzen, gerade in der Pubertät, wenn sie das so bis ans Limit gehen? Mhm. Und auch mit den Emotionen, wann soll man was zeigen?
Ich halte es für unglaublich wichtig, Kindern Emotionen zu zeigen, Gefühle zu zeigen, alle unsere Gefühle zu zeigen und ihnen zu zeigen, wie wir damit umgehen. Das heißt, die Kinder können, wenn wir ihnen unsere Wut zeigen, heißt das nicht, wir dürfen die Wut an ihnen auslassen, sondern wir zeigen ihnen, dass wir wütend sind und wir zeigen ihnen auch noch, wie kann man mit Wut adäquat umgehen, ohne jemand anderem zu schaden, ohne was kaputt zu machen. Was gar nicht so leicht ist, weil auch das haben viele von uns gar nicht wirklich gelernt, unsere eigene Wut. Ja, wie gehen wir eigentlich damit um? Also es ist ein ganz spannendes Lernen. Und genauso mit der Trauer, mit der Freude und allem anderen. Das heißt, Kindern, dass sie unsere Wut erleben, ja, das tun sie auf jeden Fall. Um aber einen konstruktiven Weg zu finden, braucht es nicht unbedingt immer den Weg, dass ich erst hoch eskaliere und ich aus dem heraus versuche, was zu klären, sondern auch, die haben uns schon ein paar Mal erlebt in unserer Wut oder in irgendeinen anderen Sachen, und wir die Kinder ja auch, und es geht ja oft eher darum zu schauen, wie kann ich was tun, damit ich gar nicht erst dahin komme. Also wenn ich allein schon, nehmen wir mal das Zimmer wieder mal, warte ich darauf, bis der Level, wo ich hochgehe, wo ich richtig sauer werde, warte ich so lange, bis es so ausschaut und erst dann spreche ich es an, oder spreche ich es schon an, wenn ich merke, da passiert etwas?
Also heute Morgen 7:30, alle drei Kinder waren schon im Wohnzimmer und das lustige Spiel, das halt immer funktioniert, man fuchst, sagt man, wie man neckt die anderen Geschwister hat und ich habe es aber immer wieder gesagt, so jetzt reicht es, sonst geht ins Zimmer und da wird jetzt gefrühstückt in Frieden und die wollen mich ja testen. Also auch wenn ich es 100-mal sage, jetzt ist genug und sonst ist das oder das oder das, aber die tun es so lange, bis ich explodiere und dann ist wieder Ruhe. Also das ist meine Erfahrung von heute Morgen.
Ja, die wollen sie testen, die wollen eine Orientierung haben. Kinder suchen Orientierung, suchen tatsächliche klares Feedback, klare Rückmeldung. Und wenn sie das bekommen, dann reagieren sie darauf. Und wenn die halt erlebt haben, dass dieses klare Feedback erst in der eskalierten Form stattfindet, dann reagieren die halt erst dann drauf. Wenn sie schon früher sagen, was Sache ist, und zwar nicht in einem netten Ton, sondern in einem klaren Ton, dann kann es sein, dass sie schon früher reagieren. Die suchen Orientierung. Die wollen nicht uns, wie soll man sagen, die wollen uns nicht provozieren, um etwas zu haben, sondern die wollen eine klare Rückmeldung bekommen. Und das muss nicht erst am Ende der Situation sein.
Mehrere Personen beteiligt in einer Familie, so viele unterschiedliche Bedürfnisse, das kann man sowieso nicht allen erfüllen. Der Partner hat noch ein anderer Erziehungsstil, also dass es zu Konflikten kommt, ist normal, denke ich. Das muss man auch sagen, oder?
Es soll zu Konflikten kommen. Also viel gewaltfreie Kommunikation ist auf gar keinen Fall die Vermeidung von Konflikten. Wie sollen wir denn Konfliktkompetenzen erlernen, wenn wir keine Konflikte haben? Wir brauchen Konflikte, und zwar im Endeffekt so viel wie möglich. Und Eltern sind auch dafür da, Konflikte mit den Kindern auszuhalten, gerade dann, wenn es um die Pubertät geht. Also da ist einfach, das kann man auch gut sehen, Kinder sind dann oft so, dass sie zu Hause, wo man sich denkt, oh Gott, wieso? Aber die auch deswegen, weil sie zu Hause diese Geborgenheit haben, wo sie eigentlich wissen, zu Hause werde ich so genommen, wie ich bin, da muss ich mich mal nicht verstellen, in der Schule, überall muss ich mich verstellen, zu Hause bin ich so, wie ich will. Und dann kommen halt auch alte Konflikte wieder hoch. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Kinder Konflikte erleben und uns auch dabei authentisch erleben und wir gemeinsam auch lernen, wie wir Konflikte auch austragen können, sodass die Beziehung hält. Hilfreich allerdings ist es auch, wenn wir gewaltfreie Kommunikation nicht als eine, ja, wie soll man sagen, Maßnahme verstehen, die wir dann anwenden, wenn es schlecht läuft. Also wir reden nicht die ganze Zeit irgendwie miteinander und wenn es dann mal ein Konflikt kommt, dann holen wir die gewaltfreie Kommunikation raus und machen einen darauf, sondern das ist eigentlich eine Haltung und ein Miteinander, das wir permanent haben. Das heißt, ich kann zu jeder Zeit meinen Kindern mitteilen, worum es mir geht und empathisch zuhören. Ich kann, wenn die mir erzählen, was bei ihnen gerade toll gelaufen ist, kann ich ihnen empathisch zuhören. Ich kann von mir erzählen, was ich feiere am Tag oder was ich bedauere. Und so lernen wir viel stärker auf ein Miteinander, aufeinander zu hören, wahrzunehmen, was bedeutet, wahrzunehmen, auch für die Kinder wahrzunehmen, wann meine Grenzen eigentlich erreicht sind. Und dass ich vielleicht nicht gelernt habe, dass wenn ich merke, ich werde sauer, dass ich laut werde, weil ich das vielleicht selber in meiner Kindheit nicht durfte. Und dann lernen die Kinder das halt anders. Und dafür brauchen wir die Kommunikation. Und das ist durchaus ein langes Thema, das da stattfindet. Vielleicht noch ganz kurz, ich möchte es einfach noch kurz erzählen wegen der Wut. Ich fand das so lustig. Meine Frau hat so mal die Idee gehabt, sie sei die beste Wutversteckerin, die es gibt. Also sie hat so die Idee gehabt, sie ist ja irgendwie, ja, niemand würde jemals merken, dass sie überhaupt wütend ist, war so ihr Plan. Und auf gar keinen Fall gegenüber den Kindern hatte sie so als Idee, es war so sehr am Anfang von dem ganzen Thema. Und und dann hat sie irgendwann mal so gesagt, irgendwie hat dann zu ihr gesagt, ja, aber das merken doch die Kinder, wenn du wütend bist. Und dann hat sie gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Also ist sie dann zu Marie gegangen und hat gefragt, sag mal, Marie, hast du schon mal gesehen, wenn ich wütend bin? Und dann hat sie gesagt, ja klar, da hast du dann hier so eine Falte und dann machen die Augen so und der Mund so und so weiter. Und dann war sie total verwundert und dann ist sie zu Elia und gesagt, hast du schon mal gesehen, diese Wütende? So, ja, die Falte. Und dann hat gesagt, die Kinder merken das. Also sie spüren durchaus, dass es macht doch keinen Sinn, ihnen etwas zu verstecken. Das ist in so einem Bewusstsein da, wenn wir in dem Ding sind. Und da ist auch, wenn wir darüber reden, wenn wir da mehr Klarheit haben, passiert ganz viel, wo wir dann eben lernen, dass egal welche Emotionen wir haben, wenn wir sie nicht an den Kindern auslassen, sondern lernen, wie wir damit umgehen, passiert ganz viel in der Beziehung miteinander, sodass eben auch die Kinder lernen können, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und auch auszudrücken, ohne dabei anderen über Grenzen zu laufen. Dass das nicht ohne Konflikte läuft. Ich glaube, 3 Kinder haben Sie gesagt. Haben Sie mal kleinen Hundenbabys oder Katzenbabys zugeschaut, wie die spielen? Die kloppen sich den ganzen Tag. Und die brauchen das auch. Die brauchen das für ihre Entwicklung, die brauchen das für ihr Lernen, die brauchen das Lernen, ihre eigenen Grenzen und die der anderen wahrzunehmen. Das ist ein unglaublich wichtiges Lernen. Und das ist der Moment, wo man sich so als Eltern denkt, warum bin ich eigentlich Papa geworden und habe nicht irgendwas Gescheites gemacht. Aber ja. Ich habe gleich noch eine Hand gesehen und dann schaue ich auf die Uhr und dann würde ich es gerne auch.
Also es geht um eine erwachsene Sache und zwar, das ist so, manchmal habe ich immer das Gefühl, es geht auch um die Fragestellung. Also wenn man jemand was fragt, ob jemand was macht, schon mit dieser Grundhaltung, ich stelle zwar die Option durch die Wahl, aber im Grunde genommen hat man die Wahl nicht. Und gewaltfreie Kommunikation ist für mich auch ernst genommen wäre und einmal nachzusehen können. Also diese Frage stellt sich gar nicht, wenn du sagst, magst du Küche machen, der Abwasch oder magst du im Kinderdienst sein, wenn man von vornherein schon erwartet, dass man die Küche macht. Also und oft ist es halt einfach wichtig, dass man einander ernst nimmt. Und ich finde, man sollte der Frage einen anderen auch noch richten und stellen, wenn der die wenn er die Wahl hat. Verluter, dass man zum anderen lieb und nett ist, darf man ihr nachsehen. Ich meine, es geht ohne.
Ja, also gewaltfreie Kommunikation heißt für mich nicht lieb und nett zu sein, sondern es heißt im Wesentlichen ehrlich und klar zu sein. Und wenn mir klar ist, es gibt keine Option, dann sage ich das, dass es keine Option gibt. Anstatt so zu tun, als hättest du eine Option und irgendwie tralala hops was ausmachen. Nein. Es gibt Situationen, wo ich klar bin und dann nehme ich halt eventuell auch in Kauf, dass es mein Gegenüber tut, nicht unbedingt mit einem Lächeln und Danke sagt. Aber oft ist es auch so, dass genau diese Klarheit, das ist was, was auch hilft. Also was Kinder, aber eben auch Erwachsene oft gerne hören, dass man ihnen klar sagt, bitte tu das. Und mach das halt. Anstatt irgendwie so zu tun, als hätten wir Wahlmöglichkeiten. Und ich habe immer wieder gesagt, gewaltfreie Kommunikation, das ist ein Beziehungskonzept. Wenn wir Beziehungen haben, die stabil sind, also die tragfähig sind, weil wir einfach uns aufeinander einlassen, weil wir zuhören, weil wir immer wieder auch bereit sind, die anderen im Fokus zu haben, trägt das sehr viel. Das heißt, dann bin ich auch immer wieder bereit, Dinge zu tun, die ich eigentlich jetzt nicht wahnsinnig gern tun möchte, aber ich mache sie halt, weil das ist egal, das in so einem Ding läuft es. Wenn die Beziehung steht, brauche ich ja nicht auf jedes einzelne Wort zu achten, was ich sage, weil mein Gegenüber das auch hören kann. Wenn die Beziehung auf dünnem Eis steht, dann kracht es an diesen ganzen Themen. Und dann lohnt es sich tatsächlich hinzuschauen, wie schaffe ich es, die Beziehung zu stabilisieren? Was ist da gerade los? Und nicht unbedingt auf den einzelnen Ding rumreiten. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen heute Abend ein bisschen was mitgeben von gewaltfreier Kommunikation. Sie werden ein wenig neugierig machen auf das Thema. Hinten gibt es Bücher über das Thema gewaltfreie Kommunikation. Eben das, was meine Frau und ich geschrieben haben. Ich will verstehen, was du wirklich brauchst. 2 weitere Bücher von meiner Frau, Herr Rosenberg und die Kaffeetasse und magische Erlebnisse. Die sind hinten zu erwerben und weitere Bücher zum Thema Pädagogik und Umgang mit Kindern in dieser Haltung.
Vielen Dank, Frank, für die Ausführungen. Und ich denke, du hast dir einen großen Applaus verdient.
Danke.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Kinderdorf wart. Wie gesagt, hinten sind Bücher. Die Buchhandlung Brunner habe ich nämlich vorher vergessen zu erwähnen. Treu seit vielen Jahren an unserer Seite und schleppen immer ganz tolle Bücher zum jeweiligen Vortrag mit. Schauen Sie mal vorbei und es sind 2 Büchertische hinten. Vielen Dank. Sie können gerne noch den Platz hinten für einen Austausch nutzen. Und wie gesagt, leider sind die nächsten beiden Vorträge bereits ausgebucht. Aber
wir können sie zur Verfügung stellen, indem dass wir sie wie die anderen auch auf die Homepage stellen. In ein paar Tagen ist es soweit und dann können Sie gerne alles nachhören. Vielen Dank.